Ja, einen wunderschönen guten Abend, sehr geehrte Frau Professor Vorruthahn, sehr geehrter Herr Professor Fratscher und vor allen Dingen sehr geehrter Herr Professor Kaschuber. Erst einmal ein herzliches Dankeschön für Ihre freundliche Vorstellung. Das wenigste von dem, was Sie gesagt haben, ist völlig falsch. Das eine oder andere könnte man natürlich akzentuieren, aber Sie haben eine Sache vergessen. Nämlich, ich bin Saarländer, das haben Sie gesagt. Aber vor 300 Jahren waren wir Saarländer noch alle Franzosen. Und wenn Sie sich anschauen, was aus uns Saarländern geworden ist in diesen 300 Jahren mit Oskar Lafontaine, mit Annegret Kramp-Karrenbauer, mit Peter Altmaier, der in aller Bescheidenheit vor Ihnen steht, dann müssen Sie doch sagen, so schlecht ist die Integration der Saarländer gar nicht gelungen, auch wenn es ein paar Jahre gedauert hat. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut, vor allen Dingen auch die Freude, Ihnen die Grüße der Bundeskanzlerin herzlich zu überbringen und möchte gerne mit Ihnen heute Abend darüber diskutieren, wo wir in diesem so wichtigen Thema stehen, welche Schwerpunkte wir setzen müssen. Aber ich möchte vor allen Dingen auch einmal grundsätzlich darüber nachdenken, was der Staat leisten muss und leisten kann, welche Alternativen wir haben und wie wir insgesamt für unser Land eine gute Entwicklung ermöglichen. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich Saarländer bin und dass wir vor einigen Jahren selber integriert werden mussten. Wir haben im Übrigen auch Hugenottenfamilien. Der Name de Maizière ist von dem Wortlaut her sehr unschwer diesen Zuwanderern zuzurechnen, die ebenfalls vor etwa 300, 400 Jahren nach Berlin kamen, sich hier angesiedelt haben. Und wir haben, als ich in den Bundestag gewählt wurde, 1994, da hatte ich in meinen Sprechstunden sehr viele Besucher, die waren empört. Warum? Helmut Kohl hatte damals etwa 70.000 Tamilen aufgenommen in Deutschland, die vor dem Bürgerkrieg geflüchtet waren. Diese Tamilen waren ja unschwer zu erkennen. Und das deutsche Asylrecht war damals so, dass man nicht arbeiten durfte, nicht eher, bis der Asylantrag anerkannt war. Das dauerte in vielen Fällen. Was haben die Tamilen gemacht, die im Kreis Saarlouis, im Kreis Merzig, in meinem Wahlkreis in großer Zahl untergebracht waren? Sie haben sich Fahrräder gekauft und sie sind dann bei schönem Wetter mit dem Fahrrad durch den Landkreis Saarlouis und den Landkreis Merzig-Wadern gefahren und haben sich angesehen, wie die Deutschen leben, wie die Deutschen aussehen, wie die Häuser gebaut sind, wie die öffentlichen Parks beschaffen sind, wie die Geschäfte aussehen, wie ihr neues Land, ihr neues Heimatland eigentlich funktioniert. Und dann kamen Menschen zu mir in die Sprechstunde, das waren keine Wähler von NPD, Republikanern oder heute würde man noch ganz andere Parteien nennen. Das waren ganz normale Sozialdemokraten, Christdemokraten, Freie Demokraten und andere. Und dann war eine typische Redewendung, Herr Altmaier, wir finden das nicht gerecht. Mein Mann steht jeden Morgen um 5 Uhr auf, fährt zur Dillinger Hütte und geht mal lochen und macht Überschichten am Samstag und am Sonntag. Und die fahren auf unsere Kosten mit dem Fahrrad und schauen sich die Landschaft an. Das kann doch nicht richtig sein. Und ich konnte das erklären, wie es ist, warum die Leute nicht arbeiten dürfen, obwohl sie arbeiten möchten. Und dann, als die Flüchtlinge anerkannt waren und bleiben durften, hat man plötzlich gar keine Fahrräder mehr auf den Straßen gesehen. Warum? Weil sich alle um Arbeit bemüht haben, weil sie kleine Nähereien, Wäschereien, Reinigungsbetriebe gegründet hatten, weil sie Cateringbetriebe, kleine Restaurants gegründet hatten. Und weil dann vielleicht die Tochter oder die Enkeltochter, die gut Deutsch konnte, im Ladenlokal stand und im Hinterzimmer alle gewaschen und gebügelt und genäht haben, was das Zeug hielt, um den Start in die neue Gesellschaft, in das neue Leben zu schaffen. Heute ist der Bundesvorsitzende des Ringes christlich-demokratischer Studenten, der Sohn tamilischer Einwanderer. Heute haben die Kinder dieser Familien zu einem ganz erheblichen Teil weiterführende Bildungsabschlüsse. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes gute Deutsche geworden und dies ist ihr Land und sie sind unsere Bürger. Und das könnte ich für viele Migrationsgeschichten nachweisen, von der Zuwanderung der polnischen Bergarbeiter ins Ruhrgebiet zum Ende des 19. Jahrhunderts, in den 20er, in den 30er Jahren, von der Zuwanderung der italienischen Gastarbeiter in den 50er Jahren, von der Zuwanderung der jugoslawischen Gastarbeiter, der spanischen Gastarbeiter, den vielen, die aus der Türkei kamen. Und immer wenn wir in die Vergangenheit schauen, immer wenn wir den Blick lange genug zurückwerfen, und dann stellen wir fest, Integration ist möglich. Integration kann gelingen und Integration ist in Deutschland 100.000 Mal gelungen. Und deshalb finde ich es so schade, wenn ich manchmal feststelle, dass von rechts und von links gemeinsam in den Chor eingestimmt wird über das Scheitern der Integration. Das wird der Wirklichkeit in diesem Land nicht gerecht. Ich finde, auch wenn es um Integration geht, sollten wir unser eigenes Land nicht schlecht reden. Weil ein großer Teil der Menschen, die bei uns leben, ob es Menschen sind, die als Flüchtlinge gekommen sind nach dem Krieg, als Asylbewerber aus dem ehemaligen Jugoslawien, als Spätaussiedler aus der Sowjetunion, als Bürger jüdischen Glaubens im Rahmen der Kontingentflüchtlinge. Alle diese Menschen sind gekommen, die wenigsten hatten es einfach. Aber wir haben diesen Menschen eine Heimat geboten und diese Menschen sind bei uns am Ende glücklich geworden. Und deshalb glaube ich, dass wir uns zu Integration bekennen sollen und zu Integration bekennen müssen. Und als jemand, der seinen Amtseid abgelegt hat, darauf die Interessen des deutschen Volkes zu wahren und zu mehren, sage ich, ich glaube, dass Integration nicht nur im Interesse derer ist, die neu in ein Land kommen und dort ihren künftigen Lebensmittelpunkt haben. Integration ist im Interesse aller Menschen in Deutschland. Integration ist im Interesse der Neuankömmlinge ebenso wie im Interesse der bereits vorhandenen autochthonen Mehrheitsbevölkerung. Diejenigen, die vor 100 Jahren aus Polen kamen, die, wie immer sie hießen und heißen, Erwin Marszewski war unser innenpolitischer Sprecher und viele andere, die reden heute über Integration derer, die später gekommen sind. Ich glaube, dass es kaum ein Land gibt, kaum ein erfolgreiches Land, was sich nicht auch über seine Integrationspolitik und seine Integrationserfolge definiert. Zuwanderung und Migration ist kein neues Phänomen, es ist kein Phänomen der letzten 20 Jahre. Es ist ein Phänomen, das so alt ist wie die Hochkulturen der Menschheit. Wir hatten in den mesopotamischen Stadtstaaten, die in dem fruchtbaren Lande Mesopotamiens vor Milch und Honig flossen. Dort hatten wir Angriffe von Bergvölkern, von Nomaden, von nicht sesshaften Bauern, die Anteil haben wollten an der Prosperität der Städte in der Ebene. Und zu allen Zeiten gab es in den Versammlungen der Mächtigen die Diskussion, wie hoch sollen wir die Mauern machen, um uns zu schützen. Aber keine Stadtmauer ohne Tore. Und die Diskussion ging nicht darüber, ob man eine Stadt hermetisch abschirmt. Die Diskussion ging nicht darüber, ob man eine Stadt einfach nur öffnet und jedem den Zutritt gewährt, sondern sie ging darüber, wie man das richtige Gleichgewicht findet zwischen dem Schutz der eigenen Grenzen, zwischen dem Austausch mit der Außenwelt, der nicht nur über Waren und Dienstleistungen, sondern eben auch über Personen, über Menschen ging und wie man dann diejenigen, die kommen, auch in dem eigenen Staatsgebiet ansiedelt und wie man mit ihren kulturellen Erfahrungen und mit dem, was sie mitbringen, gemeinsam umgeht. Und deshalb, wenn wir uns die Frage stellen, ist Integration richtig und notwendig, dann wird dies heute von der großen Mehrheit der Bevölkerung bejaht. Es gab eine Zeit, wo die Frage stärker strittig war. Das war die Zeit der Gastarbeiter aus der ehemaligen Türkei, die in großer Zahl nach Deutschland kamen. Und damals, ich erinnere mich, als ich im Deutschen Bundestag war, lieber Herr Professor Kaschuba, ich war damals im Rechtsausschuss und ich habe gemeinsam mit Norbert Röttgen, mit Eckhard von Kläden, mit Heiner Geißler, mit Horst Eilmann und mit vielen anderen eine Initiative unternommen für ein zeitgemäßes Staatsangehörigkeitsrecht. Weil wir der Auffassung waren, als wir sahen, dass die Integration der zweiten, der dritten Generation von Gastarbeitern manchmal prekärer war als die Integrationserfolge der ersten Generation, haben wir gesagt, der Staat muss aktiv mitwirken, damit alle die, die dauerhaft hier leben, die legal hier leben, rechtmäßig hier leben, auch eine Chance haben, hier gut zu leben, weil es im Interesse nicht nur ihrer selbst, sondern der gesamten Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland ist. Und damals gab es viele, die gesagt haben, nein, das ist der falsche Weg. Das sind Gäste, die müssen wieder gehen. Die sind gerufen worden für eine bestimmte Zeit und wenn die Zeit abgelaufen ist, müssen sie wieder gehen. Alle die, die das damals gesagt haben, sind gegangen ihrerseits. Aber diejenigen, die damals gekommen waren, aus der Türkei, aus Anatolien, mit der festen Absicht, vielleicht nur 10 oder 15 Jahre zu bleiben oder maximal bis zum Eintritt des Rentenalters, alle die sind noch da. Oder sehr viele, es sind noch einige zurückgegangen. Ich habe vor 2,5 Jahren Ankara besucht, im Auftrage der Bundeskanzlerin zur Vorbereitung der deutsch-türkischen Regierungskonsultationen. Ich habe dort einen jungen Dolmetscher erlebt, der mit vollendeten Manieren, in perfektem Deutsch und, soweit ich das beurteilen konnte, in hervorragendem Türkisch seine Arbeit geleistet hat. Ich habe ihn dann gefragt, wo haben Sie so gut Deutsch gelernt? Und die Antwort war, ich bin in Düsseldorf aufgewachsen und zur Schule gegangen. Dann habe ich gesagt, und dann haben Sie wahrscheinlich Übersetzer studiert. Und dann sagt er, nicht ganz Germanistik. So, dieser Mann ist dann irgendwann, aus welchen Gründen auch immer, in die Türkei zurückgekehrt. Er hat sein Auskommen gefunden dadurch, dass er für deutsche Besucher dolmetscht. Und als wir dann in den Ministerien waren, als wir im Präsidentenpalast waren, da haben wir überall junge Frauen und junge Männer getroffen, die aus Duisburg kamen, die aus Dortmund kamen, die einen Teil ihrer Ausbildung in Deutschland, einen anderen Teil in der Türkei absolviert hatten. Das ist ein Teil der Lebenswirklichkeit in der heutigen Zeit. Migration ist nicht der Ausnahmefall. Migration ist in entwickelten Gesellschaften der Regelfall. Aber gerade deshalb bedarf sie der Steuerung, gerade deshalb bedarf sie der Planung, gerade deshalb bedarf sie eines klaren und eines klugen Konzeptes. Und wenn wir uns ansehen, was wir in den letzten Jahren in Deutschland erlebt haben, dann brauche ich nicht bei den Hugenotten und bei den Böhmen zu beginnen, auch nicht bei den Italienern, Griechen und Türken. Wenn wir uns alleine anschauen, seit den 70er Jahren die Boat People aus Vietnam, übrigens alle hervorragend integriert, in den 90er Jahren dann die 220.000 jüdischen Zuwanderer, die Kontingentflüchtlinge und viele andere mehr. Und wir hatten im Jahre 2015 eine Flüchtlingssituation, von der wir alle uns gewünscht hätten, dass sie nicht eingetreten wäre, weil wir uns gewünscht hätten, dass die Menschen hätten in Frieden und Freiheit in Syrien leben können, dass der IS nicht die Menschen aus dem Irak vertrieben hätte und dass Afghanistan ein blühendes und ein sicheres Gemeinwesen ist nach so vielen Jahren der Gewalt und der Krisen. Aber die weltpolitische Entwicklung richtet sich nicht nach unseren Wünschen. Und deshalb standen wir Anfang September vor einer Frage, wie wir uns verhalten vor dem Hintergrund, dass Zehntausende von Menschen sich auf den Weg gemacht hatten aus großer Not und Verzweiflung, weil die Lebensmittelrationen in ihren Flüchtlingslagern gekürzt wurden, weil sie keine Arbeitserlaubnisse hatten, weil ihre Kinder seit 3 Jahren keinen Schulunterricht hatten und weil sie selber daran verzweifelten, jemals wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Und es gab entlang der Balkanroute, es gab in Griechenland, in Mazedonien, in Serbien, in Ungarn, in Slowenien, es gab nirgendwo die Einrichtungen und die Auffangmöglichkeiten, um diesen Menschen zu helfen, um ihnen Schutz und Unterkunft zu bieten. Und dann standen wir in der deutschen Politik vor der Frage, wie wir mit dieser Herausforderung umgehen. Ich kann mich an diese Diskussionen sehr genau erinnern und es waren gar keine leichten Stunden. Aber meine Damen und Herren, es gibt einen Augenblick, wo man in einer Situation, in einer elementaren humanitären Krise vor der Frage steht, ob man jetzt eine Enquete-Kommission einberuft oder eine Arbeitsgruppe einsetzt oder ob man das macht, was jeder andere Mensch auch tut, nämlich denen zu helfen, die in dieser Notsituation sind. Und ich fühle mich in der damaligen Entscheidung bestätigt, wenn ich sehe, wie viele 100.000 Deutsche mit angepackt haben, wie viele 100.000 Menschen diesen Flüchtlingen geholfen haben, die ersten Schritte in Deutschland zu gehen. Horst Seehofer, den Sie genannt haben, hat in den damaligen Tagen gesagt, das, was wir an Hilfsbereitschaft erleben in Deutschland, das ist eine humanitäre Visitenkarte, die wir abgeben und auf die wir noch viele Jahre lang gemeinsam stolz sein können. Und genauso sehe ich das, was in diesen Tagen geschehen ist. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass es gut wäre, wenn wir das in den Wahlkampf hineinziehen und uns im Wahlkampf die gegenseitigen Fehler oder Verdienste vorhalten. Es war eine Entscheidung, die wir quer über die Parteien und quer über die politischen Fraktionen hinweg gemeinsam getroffen hatten. Und diese Entscheidung, die dazu geführt hat, dass einige 100.000 Menschen neu nach Deutschland gekommen sind, diese Entscheidung hat gleichzeitig dann auch die Diskussion über Integration neu belebt. Integration wohin? Integration wie? Integration wie lange und wie schnell? Und diese Debatte ist gut und sie ist wichtig, weil es eine Frage ist nach unserer eigenen Identität, eine Frage nach der Zukunft dieses Gemeinwesens. Die Zukunft dieses Gemeinwesens wird umso besser sein, je mehr Integration gelingt. Die Zukunft dieses Gemeinwesens wird umso besser sein, je mehr wir die großen Vorteile nutzen, die mit dem Zusammenleben von Menschen verbunden sind, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind. Otto Schily, der Innenminister der rot-grünen Koalition, hat in seiner Amtszeit als Innenminister gesagt, Assimilation ist nicht verboten. Assimilation ist nicht verboten und ich unterstreiche diesen Satz ganz ausdrücklich. Ich habe am letzten Wochenende in meinem Wahlkreis bei einem Dorffest in der Gemeinde Beckingen einen jungen syrischen Flüchtling, bin ich ihm begegnet, der seit anderthalb Jahren in Deutschland ist. Er hat mit Hilfe von Bürgern aus diesem Ort nicht nur Hochdeutsch gelernt, sodass es eine Freude war, mit ihm zu reden. Er hat in dieser Zeit den saarländischen Dialekt erlernt und ist imstande, mit seinen Mitbürgern Beckinger Dialekt, Beckinger Blatt zu sprechen. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er schon ein berufliches Auskommen hat. Und er sagte, ja, ich arbeite als Bauhilfsarbeiter bei einer Baufirma. Und wenn ich Feierabend habe, dann mache ich stundenweise Dienst beim Italiener in der Pizzeria im Ort. Und außerdem ist er seit 3 Monaten Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Beckingen. Ich finde, das ist ein tolles Beispiel und ich war stolz auf diesen jungen Mann, dem es sicherlich nicht einfach und leicht gefallen ist, unseren Dialekt zu erlernen, die neue Kultur, die neuen Umstände alle in sich aufzunehmen und der den Willen und den Mut hatte, diesen Weg zu gehen. Und deshalb gehört für mich zur Integration, dass man einerseits die Bereitschaft hat, all denen, die sich integrieren wollen, auch die Hand zu reichen und sie dazu zu ermuntern und dabei zu unterstützen. Und gleichzeitig gehört zur Ehrlichkeit aber auch, dass man diesen Menschen sagt, was sie erwartet. Darüber haben wir in den 90er Jahren lange gestritten. Wir haben 2005 die Sprach- und Integrationskurse eingeführt. Ich hatte damals das Glück, dass ich Staatssekretär bei Wolfgang Schäuble im Bundesinnenministerium sein durfte. Und es war ein wichtiger Schritt, weil wir damals gesagt haben, die deutsche Sprache ist nicht alles, aber ohne die deutsche Sprache ist alles nichts. Wenn jemand zu uns kommt aus einem Land, wo er als reicher Bürger geboren ist oder durch seine Hände Arbeit zu einem Vermögen gekommen ist, das ihm ein sorgenfreies Leben ermöglicht, dann muss er nicht unbedingt die Sprache des Aufenthaltslandes beherrschen, um sein Auskommen zu finden und sich in diesem Land wohlzufühlen. Wenn aber jemand kommt, der mit eigener Hände Arbeit seinen Lebensunterhalt nicht verdienen kann, der auf soziale Transferleistungen angewiesen ist, dann ist es in seinem eigenen Interesse, dass er die Sprache der Mehrheitsgesellschaft erlernt. Dann ist es in seinem Interesse, dass er imstande ist, seine Rechte, seine Möglichkeiten wahrzunehmen. Und das war 2005, als wir es beschlossen haben, alles andere als unumstritten. Ein Beispiel waren nicht die Integrationskurse, das ging ja alles noch, aber wir haben damals ein Gesetz verabschiedet und gesagt, als wir feststellten, dass in vielen Fällen Angehörige der zweiten und dritten Gastarbeitergeneration dann ihre Ehefrauen und Ehemänner aus dem Herkunftsland der Eltern gewählt haben und oftmals solche, die mit Deutschland noch nie vorher irgendetwas zu tun hatten, die kein Wort Deutsch verstanden oder sprachen, die gar nicht imstande waren, sich im öffentlichen Raum zu bewegen und zu betätigen, haben wir gesagt, wir machen als Voraussetzung für den Familiennachzug den Nachweis einfacher Kenntnisse der deutschen Sprache. Das ist heftig kritisiert worden. Aber ich glaube, es war die richtige Entscheidung, auch wenn sie dann für einige Länder vom Europäischen Gerichtshof wieder ausgesetzt worden ist. Es war die richtige Entscheidung, weil auch diese Frauen vor allen Dingen, um die es ging, und ihre Kinder nur dann wirklich partizipieren können, wenn sie das, was um sie herum vorgeht, wahrnehmen können und wenn sie interagieren können mit ihrer Umgebung. Und wir haben dann beispielsweise im selben Jahr eine Entscheidung getroffen, die ebenfalls umstritten war, nämlich bei der Einbürgerung einen staatsbürgerlichen Test zu verlangen. wenn die Einbürgerung nicht von der Geburt geschieht, sondern auf Antrag des Einzubürgernden, wo man nachweisen muss, dass man über grundlegende, einfache Kenntnisse des deutschen Staats-, Wirtschafts- und Gesellschaftssystems verfügt. Auch das war lange Zeit umstritten. Aber ich glaube, dass es für ein Land und für die Menschen, die in diesem Land leben, gerade dann, wenn man sagt, wir fühlen uns für alle verantwortlich, nicht nur für die, die in diesem Land geboren sind, sondern für alle, die in dem Land leben, auch wichtig ist, dass alle eine gemeinsame Vorstellung davon haben, in welchem Land sie leben und was dieses Land ausmacht. Und deshalb müssen wir die tragenden Prinzipien unseres Grundgesetzes, die tragenden Prinzipien auch unserer kulturellen Verfasstheit diesen Menschen vermitteln. Leitkultur ist etwas, was man nicht befehlen kann. Auch nicht jemandem, der seit 500 Jahren in Deutschland wohnt. Aber Leitkultur ist etwas, was ein Staat befördern und unterstützen und entwickeln muss, weil die eigene Identität eines Staates ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt ist. Wir hatten im Jahre 1987 beim Vertrag über die einheitliche europäische Akte eine große Diskussion darüber, ob die deutsche Kulturförderung, die deutsche Filmförderung, die deutsche Subventionierung von Theatern und Opernhäusern mit dem europäischen Recht vereinbar ist oder nicht. Ob die Regeln des Beihilfe- und Kartellrechts für einen Traktor genauso gelten wie für ein wertvolles Buch, für eine Theateraufführung genauso gelten wie für die Fabrikation eines schnellen Autos. Und wir haben damals argumentiert, Professor Ress in Saarbrücken, für den ich arbeiten durfte, dass das Land, jedes Land, solange es ein Land ist, auch die Möglichkeit haben muss, sich nach außen zu repräsentieren und seine eigene Identität zu fördern und zu entwickeln. Und wir haben Recht behalten und es ist in der einheitlichen Akte entsprechend formuliert worden. Und ich glaube nach wie vor, dass Menschen, dass viele Menschen, dass auch die Zuwanderer in ihrer großen Mehrheit ein Bedürfnis haben, gerade in einer globalisierten Zeit, wo so viele Bindungen sich verändern, sich auflösen, wo so vieles in so kurzer Zeit anders wird, dass man weiß, wohin man gehört und was die Identität des eigenen Landes ist. Das ist die Debatte, die über Leitkultur geführt wird. Wenn wir diese Debatte nur verstehen als eine Forderung an andere, dann, glaube ich, führt sie zur Polarisierung. Wenn wir diese Debatte aber verstehen als das, was wir selber fördern wollen und was wir anderen erklären wollen, dann ist es richtig. Und um ein Beispiel zu geben, was für mich mit Leitkultur und Integration gleichermaßen zusammenhängt, weil die Kollegin Özus gesagt hat vor einigen Tagen, dass es ihr schwerfällt, außer der deutschen Sprache, ein anderes Element zu finden, was man der deutschen Leitkultur zuordnen kann. Und dann sage ich da, ich glaube, dass es da schon einiges gibt, und zwar zum Beispiel die große Bedeutung des bürgerschaftlichen und des ehrenamtlichen Engagements in Deutschland. Das gibt es in vielen Ländern in dieser Form und in dieser Intensität nicht. Ich komme aus dem Saarland, wo es viele Gemeinden gibt, wo es mehr Vereinsmitglieder gibt als Einwohner. Weil jeder erwachsene Bürger in 3, 4 oder 5 Vereinen gleichzeitig Mitglied ist. In der Feuerwehr, im Fußballverein, im Turnverein, im Obst- und Gartenbauverein und beim Roten Kreuz. Und woher kommt diese Tradition? Als ich mit dem Schützenverein Düsseldorf vor 3000 Teilnehmern vor 2 Jahren das 500-jährige Vereinsjubiläum begehen durfte, da ist mir klar geworden bei der Vorbereitung, dass es etwas damit zu tun hatte, dass Deutschland über viele Jahrhunderte keine Zentralgewalt hatte. Politisch spiegelt sich das darin, dass wir heute noch den Föderalismus haben. Und rein kulturell hat es sich darin gespiegelt, dass der Kaiser weit weg war in Spanien oder in Italien und dass die Menschen deshalb ihre örtlichen Dinge selber in die Hand nehmen mussten. Und deshalb gibt es nicht nur die große Familie und dann lange nichts und irgendwann der Staat, sondern es gibt ein umfangreiches Netzwerk an bürgerschaftlicher Betätigung auf allen Ebenen, vor allen Dingen auf der kommunalen Ebene. Und ich habe im Hinblick auf meine deutschen Mitbürgerinnen und Mitbürger immer die Auffassung vertreten, dass derjenige im Leben größere und bessere Chancen hat, der in seiner Jugendzeit, in Zeit seiner Ausbildung auch gelernt hat, was Engagement für die Allgemeinheit, was Engagement im bürgerschaftlichen Bereich bedeutet. Und ich bin auch von der festen Überzeugung, dass es für Menschen mit Migrationshintergrund wichtig ist, dass sie die Chance zu diesem bürgerschaftlichen Engagement erhalten und dass man ihnen erklärt, wie wichtig dieses bürgerschaftliche Engagement für ihr gutes und glückliches Leben in unserem Land ist. Als ich vor einem Jahr das Grußwort halten durfte beim Bundesfeuerwehrverband, hatte man mir aufgeschrieben, dass es in der Gemeinde Mettlach, die zu meinem Wahlkreis gehört, wo Willerow und Boch beheimatet ist, dass es dort einen 42-jährigen syrischen Flüchtling gab, der sich selbst Deutsch beigebracht hatte, auf den Familienzusammenführung wartete, davon träumte, ein eigenes Restaurant zu eröffnen und plötzlich bei der Freiwilligen Feuerwehr auftauchte und fragte, ob er Mitglied werden darf. Die wussten gar nicht, was sie sagen sollten, haben sich beim Bundesverband erkundigt. Das ging hin und her, er wurde aufgenommen. Und heute sind bundesweit mehrere tausend junge Flüchtlinge und anerkannte Asylbewerber nicht nur Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, sie sind Mitglied in Sportvereinen, sie sind Mitglied in anderen ehrenamtlichen Vereinen. Und das ist ein ermutigendes Zeichen und es trägt zur Integration oftmals viel mehr bei als juristische Debatten über das eine und das andere. Und der junge Syrer aus Beckingen, den ich Ihnen vorher erwähnt habe, ist nur einer von ganz vielen, die diesen Weg gegangen sind. Es gehört für mich dazu auch das Verständnis und die Kenntnis unserer eigenen Geschichte. Und da gab es zwischendurch mal Diskussionen darüber, ob es denn dann auch so ist, dass derjenige mit Migrationshintergrund zu uns kommt, verantwortlich ist für die Untaten des Nationalsozialismus. Und hat ein guter Freund von mir mit Migrationshintergrund im Bundestag gesagt, ich doch nicht, meine Eltern waren noch gar nicht in Deutschland, als die Verbrechen passiert sind. Hat mir dann gesagt, pass mal auf, die sollen ja auch nicht individuell angeklagt werden, sondern wir haben bewusst gesagt, das ist unsere gemeinsame Verantwortung als Land. Und wir haben die guten und die schlechten Zeiten dieses Landes gemeinsam zu tragen. Aber ich habe vor einiger Zeit erlebt, dass ich zukunftsfrohe und gute und hervorragend ausgebildete junge Leute getroffen hatte, die nicht mehr wussten, wer Albert Speer war, die nicht wussten, wer Joachim Fest war, der große Hitlerbiograf, die große Teile unserer eigenen deutschen Geschichte nicht mehr verstanden haben. Und deshalb für mich gehört zur Leitkultur auch, dass wir über Geschichte reden mit denen, die neu hinzukommen, aber eben auch mit denen, die immer schon da waren. Das ist unser gemeinsames Interesse, dass wir über die guten, aber auch über die schlechten Zeiten unserer Geschichte uns informieren und uns verständigen. Der dritte Punkt ist, dass wir erreichen müssen, dass diejenigen, die Zuwanderer sind, auch emotional sich mit diesem Land identifizieren und Bürger dieses Landes sein wollen und bleiben wollen. Und dazu gehört eben nicht, dass man einfach so tut, als wäre Integration nur eine Bringschuld der Gesellschaft, sondern dazu gehört, dass man sich gegenseitig nichts schenkt, dass man gegenseitig miteinander diskutiert und wo es unterschiedliche Auffassungen gibt, etwa über die Rolle der Frau, muss darüber diskutiert werden. Was mir nicht so gut gefällt, ist, wenn bei der AfD manchmal diejenigen sagen, dass man jeden Syrer und jeden Iraker verpflichten muss auf die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die vor einigen Jahren selber noch diejenigen waren, die erzählt haben, wie groß die Unterschiede sind und dass eine völlige Gleichmacherei an den Realitäten vorbeigehen würde. Das haben wir in Deutschland in unserem Teil, in dem herkömmlichen Teil der Bevölkerung, längst hinter uns gelassen, Gott sei Dank. Aber die völlige Gleichberechtigung haben wir natürlich noch genauso wenig erreicht wie in vielen von diesen Ländern. Ich war vorhin beim BDI, beim Bundesverband der Deutschen Industrie, unterwegs und habe mit denen diskutiert über wirtschaftspolitische Fragen. Und da ging es auch um die Rolle der Frau und der Gleichberechtigung, die wir so gerne einfordern und zu Recht einfordern. Aber dann habe ich darauf hingewiesen, dass, obwohl der Frauenanteil bei den Beschäftigten inzwischen weit über 30%, 40% beträgt, der Frauenanteil an Führungspositionen in der Wirtschaft gerade mal bei 6% liegt. Und das ist das, was wir, glaube ich, erkennen müssen, dass wir im Dialog gemeinsam diese Fragen zu entwickeln haben. Wie kann die Integration derer, die gekommen sind, gelingen? Ich glaube, wir haben aus den Erfahrungen der 60er und 70er Jahre gelernt. Wir haben gelernt, dass Integration nicht nur Regeln, dass sie Institutionen braucht und dass sie Beispiele und dass sie Vorbilder braucht. Und lieber Herr Professor, Sie haben so schön gesagt, dass in der CDU darüber pluralistisch diskutiert wird. Ja, das wird es und darauf bin ich auch stolz. Und trotzdem möchte ich darauf hinweisen, dass es die CDU war, wo zum ersten Mal eine Ministerin auf Landesebene mit Migrationshintergrund ins Amt gekommen ist, nämlich in Niedersachsen unter der Amtszeit von Christian Wulff. Genauso wie die CDU, die sich so schwer tat über viele Jahre mit dem Thema Emanzipation und Gleichberechtigung, die erste Partei war, die sich getraut hat, eine Frau in das Rennen um das Amt des Bundeskanzlers zu schicken. Bisher auch die einzige übrigens, 12 Jahre später immer noch. Darauf sind wir stolz. Und wir haben inzwischen, vielleicht etwas später als andere, aber wir haben inzwischen auch in unseren Reihen Bundestagsabgeordnete mit Migrationshintergrund. Wir haben in den allermeisten Landesparlamenten Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund, übrigens nicht nur mit muslimischem Migrationshintergrund, sondern aus vielen anderen Regionen auch. Und das macht uns sicher und gewiss, dass wir es schaffen können, einen Prozess, der nicht in Jahren, sondern in Jahrzehnten zu bemessen ist, zu einem guten Ergebnis zu führen und vielleicht sogar schneller, als es nach Lage der Dinge und den Erfahrungen aus den 60er Jahren zu erwarten ist. Wir sind heute besser darauf vorbereitet als jemals zuvor in unserer Geschichte. Die erste Voraussetzung dafür war, dass wir den ungeregelten Zuzug nach Deutschland im Rahmen der Flüchtlingskrise stärker kontrollieren und auch reduziert haben. Wir haben im Jahre 2015 800.000 Menschen aufgenommen in Deutschland. Das war eine humanitäre Ausnahmesituation. Aber es ist richtig, wenn wir diesen Menschen helfen wollen, wenn wir sie betreuen wollen, wenn wir sie unterstützen wollen, wenn wir sie ausbilden wollen, dann war es auch wichtig, den Zuzug der Zahl der Flüchtlinge zu begrenzen. Und zwar so, dass wir unsere eigenen Prinzipien nicht geopfert haben. Und deshalb haben wir dafür gesorgt, dass die Europäische Union den Bau von Schulen und die Anmietung von Schulen gefördert hat. Und heute haben etwa 80% der Flüchtlinge in der Türkei, in Jordanien, im Libanon zum ersten Mal seit 4 Jahren wieder Schulunterricht. Wir haben die Lebensmittelrationen erhöht. Wir haben dafür gesorgt, dass jedenfalls die Flüchtlinge in der Türkei eine Arbeitserlaubnis bekommen haben. Und wir haben dafür gesorgt, dass die Flüchtlinge aus Afrika, bevor sie durch die Sahara gehen und ihr ganzes Vermögen an Schlepper und Schleuser vergeuden, dass sie eine Beratung bekommen und dass man ihnen hilft. Wir haben neue Möglichkeiten entwickelt, wie man illegale und irreguläre Migration auch dadurch bekämpfen kann, dass man den Menschen reguläre Aufenthaltsmöglichkeiten bietet. Wir haben die irreguläre Migration aus dem ehemaligen Jugoslawien und aus Albanien, die in dem Jahre 2015 eine enorme Größenordnung erreicht hatte, fast bis auf null reduziert, aber wir haben inzwischen mehrere tausend Arbeitserlaubnisse ausgestellt für Menschen, die sich aus Albanien, aus Mazedonien, aus Serbien um Arbeit in Deutschland beworben haben. Und diese Arbeit gibt es und sie ist vorhanden und es muss organisiert werden. Wir haben in den letzten 1,5 Jahren dafür gesorgt, dass die Zahl der Deutschkurse verdreifacht und vervierfacht worden ist. Weil je schneller man Deutsch lernt, desto wichtiger ist es für den Integrationserfolg. Und auch das war nicht unumstritten. Wir haben im Gespräch mit den kommunalen Spitzenverbänden gesagt, dass wir eine Wohnsitzauflage machen für anerkannte Flüchtlinge, die noch nicht über die Möglichkeit der Lebensunterhaltssicherung verfügen. Und da haben viele gesagt, das ist falsch. Ich sage Ihnen, es ist im Interesse der betroffenen Personen, weil wir feststellen, dass gerade diejenigen, denen die eigene Lebensunterhaltssicherung noch nicht gelingt, eine Tendenz haben, dann in die städtischen Ballungsräume zu gehen, wo sie unter ihresgleichen sind. Das ist verständlich und nachvollziehbar. Aber Deutsch lernt man eben nicht, wenn man unter seinesgleichen ist, sondern Deutsch lernt man, wenn man den ganzen Tag umzingelt ist, in seinem Dorf, in seiner Gemeinde, von Menschen, mit denen man sich verständigen muss, mit Händen und Füßen zu anfangen und mit Worten und mit Sätzen am Ende, wenn die Sprache Gott sei Dank und glücklicherweise erlernt ist. Wir haben die berufliche Bildung an vielen Stellen verbessert. Wir haben dafür gesorgt, dass es Hilfestellungen für Unternehmen gibt, die junge Flüchtlinge, die Menschen mit Migrationshintergrund einstellen und beschäftigen wollen. Und wir werden dieses fortsetzen und wir werden dafür sorgen, dass alle Migrationsthemen und Integrationsthemen vernünftig diskutiert werden und dass die Menschen auch das Gefühl haben, sowohl die vorhandene Mehrheitsbevölkerung wie auch diejenigen, die zuwandern, dass ihren Interessen Rechnung getragen wird. Ich habe mir irgendwoher sagen lassen von meinen Mitarbeitern, dass in einer der früheren Vorlesungen jemand ein Integrationsministerium gefordert hat bei einem Fachminister. Ich bin mir nicht sicher, ob derjenige, der den Vorschlag gemacht hat, das Problem wirklich in allen Facetten durchdacht hat. Weil ich nämlich glaube, dass es eine kluge und gute Entscheidung war, dass wir 2005, ich kann mich noch sehr daran erinnern, an die Diskussion mit der Bundeskanzlerin und mit dem damaligen Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble, dass wir damals die Position der Ausländer- und Integrationsbeauftragten im Kanzleramt angesiedelt haben. direkt im Kanzleramt, dort, wo die Kanzlerin residiert, dort, wo die Kulturstaatsministerin residiert, dort, wo das föderale Interesse dieser Republik gedacht wird. Und ich glaube, dass viele Menschen enttäuscht wären, wenn man das Amt der Migrationsbeauftragten aus dem Kanzleramt wieder wegschubsen würde zu einem Ministerium, das ich gar nicht abwerten möchte, aber das jedenfalls diese Schlüsselfunktion nicht erfüllt. Und die Integrationsgipfel, die wir durchgeführt haben unter Vorsitz der Bundeskanzlerin, diese Integrationsgipfel haben dazu geführt, dass im Sport, dass in den kulturtreibenden Vereinen, dass bei den Gewerkschaften, dass bei den Arbeitgebern vielfältige Initiativen entstanden sind, längst bevor die Flüchtlingssituation begonnen hat, sondern auch im Hinblick auf diejenigen, die in der zweiten und dritten Generation hier leben und wo wir ein Interesse haben, dass sie sich in dieses Land voll integrieren und ihr Potenzial zur Gänze entwickeln. Und deshalb glaube ich, dass es richtig ist, dass wir das Thema Integration weiterhin prominent in der Bundesregierung ansiedeln. Ich glaube im Übrigen auch, dass es richtig ist, nicht alle Befugnisse an einer Stelle zu bündeln, weil wir die Fachminister nicht aus der Verantwortung entlassen dürfen. Den Wirtschaftsminister nicht und die Bildungsministerin nicht, die Sozialministerin nicht und die Familienministerin nicht, in jeweils ihrem eigenen Anwendungs- und Verantwortungsbereich dafür zu sorgen, dass die Integration vorangeht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Frage am Ende wird sich stellen, ist Deutschland durch die Zuwanderung stärker oder schwächer geworden? War diese Zuwanderung etwas, was zu unserem Glück beigetragen hat? Oder war diese Zuwanderung etwas, was zu sozialen Konflikten und zu Spannungen geführt hat, unter denen wir jahrelang gelitten haben? Wenn wir uns umschauen in unseren Nachbarländern, stellen wir fest, dass die Antwort keineswegs automatisch und alles andere als eindeutig ist. Überall dort, wo Parallelgesellschaften entstanden sind, überall dort, wo Zugewanderte mit Zugewanderten und Einheimische mit Einheimischen leben, überall dort haben wir große Probleme in der Integration, große Probleme in der Partizipation. Wenn Sie den Blick wenden nach Frankreich, wenn Sie ihn wenden zu unseren Nachbarländern, sogar in den Niederlanden und anderswo, stellen Sie fest, dass viele Konzepte, die wir in den 70er und 80er Jahren für richtig empfunden haben, dass diese Konzepte sich nicht bewährt haben. Und deshalb glaube ich, dass wir von den eigenen Erfahrungen lernen müssen, auch dort, wo in anderen Ländern gute Erfolge erzielt worden sind, davon lernen müssen. Und dass wir aber vor allen Dingen immer Wert darauf legen sollten, dass das Entstehen von Parallelgesellschaften nicht begünstigt wird und dass die Menschen die Chance haben, zur Mehrheitsgesellschaft selber eines Tages dazu zu gehören. Sie können die Frage stellen, wie das in der Praxis funktionieren soll. Früher haben einige von meinen grünen Freunden in der Pizza Connection gesagt, Multikulti, das ist es doch. Cem Özdemir war davon noch nie überzeugt und viele andere auch nicht. Multikulti war in meinen eigenen Parteigliederungen kein beliebtes Wort. Und auch ich persönlich glaube, dass es kein glückliches Wort ist und dass wir es in der Integrationsdebatte nicht verwenden sollen. Jeder kann seine kulturellen Wurzeln bewahren und pflegen, wie er möchte. Aber das schließt nicht aus, dass man sich auch dem Land, in dem man lebt, öffnet, dass man die politische und die gesellschaftliche Kultur dieses Landes versteht und dass man dort mitwirkt. Wenn ich mich heute umschaue in Berlin, und dann bin ich stolz und beeindruckt von dem, was auch gerade in der Partizipation und Integration der türkischen Zuwanderer aus den 60er und 70er Jahren erreicht worden ist. Ob es Zahnärzte sind, ob es Augenärzte sind, ob es praktische Ärzte sind, ob es Architekten oder Ingenieure sind, ob es Rechtsanwälte sind, ob es Schauspielerinnen und Schauspieler sind, ob es Verkäuferinnen und Verkäufer sind, ob es Menschen sind, die auf dem Bau arbeiten oder ob es Menschen sind, die als Lehrer arbeiten. Überall finden wir gelungene Beispiele von Integration. Und wir stellen fest, dass diese Menschen dann auch Mitglied werden in politischen Parteien, dass sie sich engagieren und dass sie nicht nur die Interessen ihrer eigenen Bevölkerungs- oder Migrationsgruppe vertreten, sondern dass sie an der Generation des Gemeinwohls dieses Landes in einem ganz umfassenden Sinne mitwirken. Ich war zum Beginn der Flüchtlingskrise, als ich Koordinator wurde, eingeladen bei einem Start-up, das gemeinsam mit der Kidron University ein internetbasiertes Studiensystem und Studienvorbereitungssystem für junge Flüchtlinge entwickelt hat. Ich war sehr beeindruckt, als ich dorthin kam. Alle diese Leute waren aus mindestens 20 verschiedenen Ländern. Sie waren aber in Berlin aufgewachsen. Sie gingen in Berlin zur Schule. Und in Neukölln wird Gott sei Dank heute auf den Schulhöfen mehr Deutsch gesprochen als Türkisch oder andere Sprachen. Und sie haben sich gemeinsam entschieden zu helfen, dass junge Flüchtlinge aus Syrien, aus Irak eine Chance haben, auch auf Bildung und höhere Bildung, und für dieses Projekt engagiert. Und obwohl sie unterschiedliche Hautfarbe und unterschiedliche Frisuren hatten, unterschiedliche Figuren hatten, kann ja nicht jeder so aussehen wie ich, haben diese jungen Leute, waren sie eines, sie waren junge, selbstbewusste Deutsche. Und das ist das, was ich mir vorstelle. Vor 2 Jahren hatte ich die Freude, dass mir die Industrie- und Handelskammer zu Köln im Fasching gemeinsam mit Cem Özdemir und gemeinsam mit Frau Reker den Karnevalsorden in Gold verliehen hat. Das ist ein Orden, der von jungen Goldschmieden und Schmiedinnen hergestellt wird, in Eigenarbeit, künstlerische Werke, die große Klasse sind. Und dann wurden die 10 Besten geehrt. Davon hatten mindestens 6 oder 7, ich habe die Zahl nicht mehr genau im Kopf, einen Migrationshintergrund. Junge Schwarze, junge Frauen aus einem asiatischen Land. Aber alle waren sie Azubis für den Goldschmiedeberuf. Alle waren sie integriert. Bei allen hatte die Sprache eine kölsche und rheinische Färbung. Und ich war mir sicher, dass mit dieser Politik und mit diesen Erfolgen auch unser Land insgesamt einer guten Zukunft entgegengeht. Das ist das, wo wir stehen. Und ich glaube, dass wir allen, die hier leben, den besten Dienst dadurch erweisen können, dass wir die polemische Debatte über das Thema Integration beenden und dass wir anfangen, die konkreten Probleme anzuschauen und zu lösen. Davon gibt es immer noch mehr als genug, aber dass sie lösbar sind, davon bin ich überzeugt. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und herzlichen Dank für Ihr Zuhören. Applaus